What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Es geht drunter und drüber in der Radsportwelt. Der Coronavirus macht natürlich auch davor keinen Halt. Manche Fahrer sind irgendwo im Hotelzimmer in Quarantäne. Andere große Straßenrennen, die fallen komplett aus. Fahrer müssen auf andere Rennen umweichen. Und darüber sprechen wir heute mit im Studio. Keiner. Ich bin ganz allein, der Thomas hier. Servus, ich sitze alleine in unserem Studio, in dem wir immer aufnehmen. Und das hat verschiedene Gründe. Und deswegen wird die Folge heute auch ein bisschen anders als sonst ablaufen. Es wird nämlich irgendwie keine wirkliche Podcast-Folge. Aber es gibt positive und es gibt negative Sachen. Fangen wir doch damit einfach an.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, wir haben Ausreißer und Ausrutscher. Fangen wir mit den Ausrutschern an. Zum Beispiel der Grund, warum ich alleine hier sitze, ist der Jonas, der konnte heute tatsächlich nicht in München sein. Kein Thema, dachten Lukas und ich uns, machen wir das zu zweit. Bis heute Vormittag. Der Lukas, der darf nämlich den Sender, in dem wir den Podcast aufzeichnen, nicht mehr betreten. Das geht vielleicht manchen von euch ähnlich in der Arbeit. Es wird immer mehr Vorsicht geboten. Und der Lukas, der war vor 14 Tagen in Südtirol bei der Biathlon-WM. Und Personen, die in den letzten zwei Wochen eben in diesen Regionen waren, dürfen diesen Sender, in dem wir das immer aufzeichnen, nicht mehr betreten. Jetzt könnte man über so viel sprechen. Zum Beispiel, um beim Coronavirus zu bleiben. Die großen Radrennen, Strade Bianche, fallen aus. Mailand-San Remo, der erste große Klassiker, fällt auch aus. Das ist unfassbar schade. Darüber hätte ich gerne mit Lukas gesprochen. Können wir nicht sprechen. Wir hätten auch über andere Sachen sprechen können. Maximilian Schachmann, der sensationell die erste Etappe bei Paris-Nizza gewonnen hat. Heute Pascal Ackermann im Sprint noch Zweiter geworden. Nils Pullet auch in den ersten beiden Etappen. Gute Ergebnisse. Es gäbe so viel zu besprechen, dass kann ich jetzt oder will ich auch alleine euch vor allem nicht zumuten, hier einen Monolog zu halten. Ich will jetzt auch nicht 30 Minuten oder so über Strava-Segmente sprechen. Deswegen läuft das heute alles ein bisschen anders ab. Es war, und damit kommen wir zum Ausreißer, die Bahnrad-WM in Berlin. Wir haben bei der letzten Folge vor zwei Wochen noch drüber gesprochen. Da hat sie gerade begonnen und während wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, kam die erste Goldmedaille rein. Die Damen im Teamsprint haben da direkt am ersten Wettkampftag Gold gewonnen. Und da kamen noch ein paar mehr Medaillen rein. Ein paar Goldmedaillen, bei den Herren leider keine goldene, aber die Damen, die waren wirklich on fire. Und der Riesenausreißer, unser heutiger Interviewgast. Es ist Wahnsinn. Wir haben den absoluten Star der Bahnrad-WM in Berlin heute zu Gast. Beziehungsweise das Interview haben wir vor zwei Tagen aufgezeichnet. Das hat Jonas noch gemacht. Heute, sie hat 3 Goldmedaillen gewonnen. Der Star Emma Hinze, mittlerweile sollte sie jeder in Deutschland kennen, beziehungsweise jeder, der sich irgendwie mit Radsport beschäftigt. Ein Riesenname und ich freue mich unfassbar, dass sie uns zugesagt hat, mit uns gequatscht hat, in Person von Jonas, der das Interview geführt hat. Und dann, wenn wir doch schon über nichts sprechen können und bevor ich hier mir alleine den Mund fusselig rede, hören wir uns doch einfach mal rein und hören uns an, wo Emma gerade ist, was sie macht, wie die Tage waren. Viel Spaß mit dem Interview.
Dreifache Weltmeisterin auf der Bahn ist sie geworden vor gut einer Woche. Und jetzt ist sie hier bei uns im WhatsApp-Podcast. Emma, hallo.
Hi.
Na, wo treffen wir dich denn überhaupt an? Jetzt hast du bist dreimal Weltmeisterin geworden. Wo bist du aktuell?
Also gerade bin ich hier im Urlaub auf Fuerteventura und versuche mich ein bisschen zu erholen von den ganzen letzten Wochen.
Ja, musst du dich eigentlich erholen von der Anstrengung von der Bahn-WM oder vom Feiern danach?
schon von der Anstrengung. Also so viel Zeit zum Feiern hatte ich bisher vor dem Urlaub noch nicht, aber hier lässt man es sich gut gehen.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du es da gut aushalten kannst. Nimm uns mal ein bisschen nochmal mit durch die drei Rennen. Mit welchem Gold hattest du eigentlich am meisten gerechnet vorher?
Gerechnet?
Ja.
Also ehrlich gesagt mit gar keinem. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich irgendwo schon die Goldmedaille hole. Also natürlich ist es immer das größte Ziel, Aber dass es jetzt schon mit 22, 2020 klappt, hätte ich nicht gedacht. Im Teamsprint war es halt schon eine Riesenüberraschung. Unsere Zeit, als ich die gesehen habe, da konnte ich es einfach gar nicht glauben, dass wir uns vom Weltcup Hongkong nochmal so verbessert haben. Und damit fing es einfach schon super an.
Du hast schon gesagt, du bist jetzt 22, jetzt schon so groß. Und das, nachdem die große Miriam Welte auf deine Disziplin quasi, wo du jetzt auch gewonnen hast, zurückgetreten ist. Du hast letztes Jahr noch mit ihr Bronze gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was hast du denn von ihr nochmal lernen können?
Als ich angefangen habe, sage ich mal, wieder in Form zu kommen, das war ja 2018, da bin ich ja auch mit ihr als erstes großes Rennen die Europameisterschaft gefahren und da habe ich auf jeden Fall nochmal viel lernen können und sie hat mir auch immer Mut gemacht, dass ich das schaffe, auch an ihrem Hinterrad dran zu bleiben und einfach positiv zugeredet, mir da noch einen Tipp gegeben und hier und sie war einfach so ein bisschen wie so eine Mutti für mich.
Ja, das ist super natürlich. Lass uns aber dann nochmal jetzt auf diese drei Goldmedaillen schauen. Nimm uns ein bisschen mit. Was ist in dir vorgegangen nach der ersten Goldmedaille zum Beispiel?
Nach der ersten Goldmedaille, da habe ich glaube auch immer die Hand vor den Mund gehalten, weil ich einfach so erstaunt war und das irgendwie nicht glauben konnte, dass wir gerade wirklich, also wir drei, Lea, Pauline und ich, in so jungen Jahren das Feld, sag ich mal, aufgerollt haben von hinten so ein bisschen und dann ganz oben stehen, was uns halt beim Weltcup in Hongkong schon passiert ist, aber da waren halt die anderen, also es waren nicht alle Mannschaften da und wir wussten halt, dass Australien auf jeden Fall richtig schnell ist. Die ganze Halle hat halt getobt, die haben sich mitgefreut und ich konnte es, wie gesagt, einfach nicht glauben.
Ja, ich habe dann nochmal gesehen, ich glaube, das dritte Rennen, das du gewonnen hattest, war dann das Kairin-Rennen, oder? Bin ich da richtig informiert?
Ja.
Hast du da schon, also da bist du ziemlich viel dann von vorne gefahren als das Mofa, für alle, die mit dem Bahnradsport nicht so confirm sind, da fährt ja erstmal ein Mofa einige Runden. Auf wie viel km/h fährt das nochmal hoch?
Ich denke so an die 50 beschleunigt das, bevor es rausgeht. 55, 50 so, ja.
Und dann hast du dich ja entschieden, eigentlich nur noch von vorne zu fahren, oder?
Ja, genau. Ich bin schon die ersten Läufe von vorne gefahren, weil ich halt im Sprint auch gemerkt habe, einen Tag zuvor, dass da eigentlich keiner vorbeikam. Ich wusste natürlich, wenn ich viermal im Kairin fahre, wir fahren ja bei der WM ein oder sogar zwei Läufe mehr, je nachdem, ob man gleich weiterkommt, als bei den Weltcups. Und dann wusste ich halt, wenn ich alle Läufe, also ich habe mir vorher gedacht, wenn ich alle Läufe von vorne fahre, dann wird es ganz schön viel. Und ich war mir nicht sicher, ob ich halt so lange durchhalte und auch die Kraft dann immer noch da ist, das so, ja, den Lauf so zu gestalten. Aber ich habe das in den ersten beiden Läufen so gemacht und es lief ja echt gut. So habe ich halt auch die Läufe gewonnen. Dann dachte ich im Halbfinale, okay, jetzt muss ich unter die ersten drei kommen. Da wollte ich jetzt auch nicht groß pokern. Ja, und als ich dann im Finale stand, da war mir das dann eigentlich ehrlich gesagt egal. Da wollte ich einfach nur noch gewinnen und dachte, okay, es hat jetzt dreimal geklappt. Ich mache jetzt einfach keinen Fehler, mache es nochmal ganz genau so. Und ja, dann hat es halt einfach wieder geklappt. Das war ja wie so ein Traum.
Ja, scheint fast so. Wie viel Prozent haben die Zuschauer dich da vorne gehalten?
Also auf jeden Fall, die hatten einen großen Anteil daran. Ich habe das noch nie erlebt in Deutschland, dass man so sehr angefeuert wird und wirklich das ganze Publikum steht und den Namen schreit von mir oder auch von den anderen deutschen Sportlern und sich so mitfreut und einen auch irgendwie über die Bahn fliegen lässt. Ich habe das in England schon mal mitbekommen, wenn da halt ein Weltcup war oder so, dachte ich immer so, wow, wie cool das Publikum ist. Und dass es jetzt einfach in Berlin genauso war, das war ja ein Gänsehautmoment auf jeden Fall.
Was war, wie viel Emotionen kommen dann nochmal hoch, wenn man tatsächlich die Goldmedaille überreicht bekommt?
Also ich habe vor dem Teamsprint, vor dem letzten Lauf, habe ich mir schon gedacht, oh, wenn wir jetzt gewinnen, fange ich bestimmt an zu weinen. Aber ich habe mich dann einfach nur so gefreut. Aber dann im Sprint, was ja so die Königsdisziplin ist, und man kämpft halt über zwei Tage immer gegen neue Gegner. Und als ich dann da gewonnen habe, da kamen mir wirklich die Tränen. Also da kam alles hoch an Emotionen und das war irgendwie so unglaublich. Und mein Papa und meine ganze Familie, die standen auch an der Bande und haben halt geweint. Und das einfach zu sehen, das war ja einfach wunderschön, dass die einfach auch da waren und den Moment so miterleben konnten, so hautnah.
Ja, das ist natürlich Weltklasse. Du hast schon gesagt, Sprint. Da hast du jetzt am meisten Emotionen nochmal, sind da in dir hochgekommen. Ist das auch da irgendwie deine Lieblingsdisziplin?
Ja, schon. Also ich mag das echt gerne. Das ist irgendwie auch mit die härteste Disziplin, finde ich, weil beim Weltcup fahren wir das ja alles an einem Tag. Bei der WM über zwei Tage finde ich noch besser. Aber es ist halt auch vom Kopf her anstrengend. Man muss sich halt auf jeden Gegner neu einstellen. Man braucht eine neue Taktik. Man muss halt mental immer gewinnen wollen in jedem Lauf. Und wenn man halt einmal, sag ich mal, nicht voll und ganz bei der Sache ist, wir fahren ja am Anfang auch K.O.-Runden, dann ist man halt im Sprint direkt draußen. Und ja, wenn ich halt auch bis ins Finale fahre, dann habe ich danach auf jeden Fall immer echt Kopfschmerzen auf, weil ja, der Kopf danach total leer ist nach der ganzen Anstrengung und nicht nur halt die Beine, sondern auch ja, der Kopf.
Ja, ich kenn's, also ich bin selber Handballer, ich habe auch vor, was weiß ich, 400, 500 Leuten gespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt in Berlin war es ja nochmal eine ganz andere Hausnummer an Zuschauern, dass das auch nochmal dazu beiträgt, irgendwie, dass man, dass der Kopf nochmal leerer wird, oder?
Ja, also ich habe einfach versucht, auch mich nicht verrückt machen zu lassen vom Publikum oder auch, dass halt extra, sag ich mal, viele Leute gekommen sind, auch meine Freunde und so, um sich das anzuschauen. Dann will man natürlich auch eine gute Leistung abliefern. Aber ich dachte, dass ich jetzt das einfach positiv mitnehme und mich nicht unter Druck setzen lasse. Und ich bin dann eigentlich, bevor ich fahre, immer in so einem Tunnel, dass ich das nicht so mitbekomme. Aber danach, wenn man eigentlich über die Ziellinie fährt und die Leute da toben, sage ich mal, das ist einfach ja, ein super schönes Gefühl gewesen.
Ja. Lass uns ein bisschen auf die komplette Bahnrad-WM schauen in Berlin jetzt. Also du hast schon gesagt, für dich war es natürlich alles grandios. 3 Goldmedaillen, so viele Zuschauer, die dir alle zugejubelt haben. Bei den Männern lief es jetzt nicht ganz so erfolgreich. Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
ja, schwierig. Ich denke, es war auch im Vorfeld schwierig für die Männer, weil keiner genau wusste, auf welcher Position fahre ich jetzt. Und es gab eigentlich 7 Männer, die diese 3 Positionen haben wollten. Und es wurden halt auch im Vorfeld so Ausscheidungen gefahren, und um einfach zu gucken, wer besser ist. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen Ungewissheit mit dabei am Anfang. Ist halt was anderes, als wenn man zum Beispiel, also ich wusste ja die ganze Zeit, ich werde auf 2 fahren, und dann kann ich mich halt wirklich darauf vorbereiten. Und ja, ich würde halt einfach auch sagen, dass die anderen Nationen einfach krass sind. Ich meine, die Holländer fahren halt einfach Weltrekord auf einer normalen Bahn, der halt vorher in der Höhe entstanden ist. Und ja, es ist halt echt irgendwie ein ganz schön anderes Level geworden.
Ja, man hat es auch bei den Dänen gesehen zum Beispiel, die in ihrer, ja, mit ihrer Truppe da, glaube ich, durchgehend Weltrekorde bei jedem Lauf gefahren sind. Oder was für mich eigentlich die beeindruckendste Einzelleistung war, ich weiß gar nicht, wie du das einordnest, war Filippo Ganna bei seiner Einzelverfolgung. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Ja, ich habe das gesehen. Also ich habe das auch schon in Minsk gesehen. Da ist er ja auch Weltrekord gefahren. Und das ist einfach, ja, das ist auch einfach nur krass, wie der einfach auch dann nochmal aufzieht am Ende und wirklich in einer Geschwindigkeit alleine, also eigentlich wie manche im Vierer fahren, sage ich mal, fährt er das einfach alleine in einem Tempo da zu Ende. Also das hat auch richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Ja, der ist fast an die 4-Minuten-Grenze rangekommen.
Ja.
Also so schnell gefahren, konnte man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Was war für dich der beeindruckendste Moment jetzt, abseits von deinen Medaillen?
Der beeindruckendste Moment, oder was?
Ja.
Schwierig, aber ich glaube, einmal meine Zeit auf der 2. Runde im Teamsprint, weil da so schnell ist irgendwie noch keine Frau gefahren, hat mir ja übel gesagt. Also wäre es sozusagen ein inoffizieller Weltrekord auf normal 0. Und ja, dann irgendwie doch die Sprintmedaille. Also die war schon so mein Highlight.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sag mir, jetzt ihr Frauen, ihr habt richtig viele Medaillen geholt. Die Männer keine. Gibt es auch mal eine Spitze rüber ins Männerteam?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das kann man eigentlich oder können wir auch ganz gut trennen. Und die haben sich auf jeden Fall auch sehr für uns gefreut, zumal wir deutschen Frauen ja echt alle Sprintdisziplinen gewonnen haben, also Lea noch 500 Meter. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal so gab oder wenn, ist es, glaube ich, schon ein bisschen her.
Dann lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Bahnradsport oder zum Radsport generell gekommen?
Also zum Radsport generell. Ich habe ja in Hildesheim angefangen, überhaupt Fahrrad zu fahren. Da war ich, glaube ich, 6 Jahre alt, also noch ganz klein. Und ich habe damals, also davor, so ein Straßenrennen mal gesehen. Da war ich mit meinen Eltern zuschauen und dachte so, oh, das gefällt mir irgendwie, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und dann habe ich im RSC Hildesheim habe ich dann ein Rad bekommen und bin so meine erste Saison auf so einem, mit Rahmenschaltung noch gefahren auf so einem Fahrrad. Und ja, es hat mir dann irgendwie gefallen. Dann habe ich das erstmal bis 2013 bin ich dann auf der Straße gefahren, aber das war irgendwie nie so ganz meins, hatte ich das Gefühl. Also so Berge hochfahren oder lange fahren, das konnte ich auch einfach nicht so gut. Und 2013 war ich glaube, zweites Jahr Jugend, genau. Und dann wollte ich die Deutsche Meisterschaft in Oberhausen damals mitfahren. Und dann wurde ich halt wieder hier in den Ausdauerdisziplinen angemeldet. Und mein Papa meinte so, ja, Emma, ich melde dich jetzt einfach mal beim Sprint an und 500 Meter Zeit fahren. Hast du zwar noch nie gemacht, aber ich denke, du kannst es besser. Und dann bin ich da halt einfach gestartet, obwohl ich das ja, wie gesagt, noch nie gemacht hatte. Und wurde dann gleich Zweite und Dritte. Und es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht, weil ich halt auch gemerkt habe, dass mir das halt liegt. Und wurde dann von einem Trainer aus Kaiserslautern angesprochen, dass ich halt Talent hätte und ob ich nicht ja aufs Sport in der Art kommen will. Und dann habe ich das einfach so gemacht und da fing eigentlich die Bahnkarriere an, genau.
Also du kommst gar nicht aus so einer Radsportfamilie, wie man es vielleicht denken würde?
Also meine Eltern sind Mountainbike gefahren, aber eigentlich mehr so hobbymäßig, also jetzt nicht im Leistungssport. Also sie machen schon auch immer noch Sport und fahren auch noch Fahrrad und Rennrad. Ja, aber so wie wir das jetzt machen, mein Bruder und ich, so war das nicht.
Und was hat sich dann verändert? Du hast gesagt, du bist aufs Sportinternat dann gezogen. Was hat sich dann verändert für dich? Und wo war das Sportinternat überhaupt?
Das erste Sportinternat, wo ich war, war in Kaiserslautern. Und auf jeden Fall hat sich mein Trainingsplan verändert, weil ich zuvor ganz viel mit meinen Eltern und meinem Bruder einfach alleine trainiert hatte auch, weil es dann da nicht mehr so eine wirklich Trainingsgruppe in Hildesheim gab. Und ja, ich hatte halt in Kaiserslautern einfach ja, professionelle Bedingungen, eine Trainingsgruppe, einen Kraftraum. Herrn Ziegler, der mein Trainer damals war, der war ja auch der Trainer von Miriam. Und ja, einfach der ganze Tagesrhythmus hat sich auch geändert, weil halt einfach alles auf den Sport und die Schule, ja, sich so, oder ich habe mich dann nur noch auf die beiden Sachen konzentriert.
Hast du ein Rad bekommen ohne Rahmenschaltung dann da?
Ja, das hatte ich auch schon vorher. Also als es dann so ein bisschen lief, haben meine Eltern mir natürlich auch ein Fahrrad besorgt. Ja, aber da in Kaiserslautern haben wir dann natürlich, oder ich habe mein erstes FES-Fahrrad bekommen. Damals, glaube ich, noch 2005er Edition. Und ja, das war halt schon ein Riesending, dass man da so ein Carbon-Bahnrad hatte. Da war ich schon richtig stolz damals.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du da stolz drauf warst. Und dann ging's quasi für dich immer so ein bisschen weiter, dann über Cottbus, oder?
Genau, also dann wurde ich, also ich bin, glaube ich, im November 2013 nach Kaiserslautern gegangen und dreiviertel Jahr später oder so habe ich damals mit Doreen Heinze den Teamsprint gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Südkorea. Also es war der erste riesige Erfolg so. Und damals konnte ich das auch überhaupt nicht glauben, dass es so schnell ging. Und wir halt auch ja so eine gute Zeit für die damalige, ja, für unsere Fähigkeiten so gefahren sind. Dann bin ich aber 2015 im Januar nach Cottbus gewechselt zu meinem Trainer Herrn Harisanov, der ist ja jetzt auch noch mein Trainer, und habe dann dort mein zweites Juniorenjahr eigentlich trainiert.
Und da hast du 2015 bist du Juniorenweltmeisterin geworden in den Disziplinen, man höre und staune, Sprint, Kairin und Teamsprint mit Pauline Grabosch. Ja. Also hat sich nicht so viel geändert eigentlich in den letzten 5 Jahren. Nur dass man das Juniorin streichen kann. Hattet ihr da schon irgendwie so ein Ziel vor Augen, dass ihr das schaffen wollt?
Also das hat mich damals auch echt beeindruckt, dass ich halt die ganzen Disziplinen gewonnen habe. Und ich habe auch letztens erst gedacht, also vor ein paar Tagen, dass es irgendwie so ein kleines Déjà-vu ist, dass ich genau die Disziplin jetzt nochmal gewonnen habe. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie ein ganz anderes Level. Und ich hätte halt auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man das bei den Frauen oder dass ich das halt nochmal so schaffe, alle drei Disziplinen wirklich bei einer WM zu gewinnen. Ja, das ist schon auf jeden Fall verglichen zu den Junioren was ganz anderes. Auch die Zeiten, die sind halt echt schnell gewesen. Ja, und auch vom Kopf her, wie ich halt schon gesagt habe, mental ist das natürlich viel, viel anstrengender als bei den Junioren damals. Also klar, für mein damaliges Können war das auch super anstrengend, aber verglichen mit jetzt war das echt schön damals.
Kann ich mir gut vorstellen. Was verbindet dich? Also du hast mit Pauline Grabosch, fährst du den Teamsprint jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Ja. Was verbindet dich mit ihr?
Also mein Papa hat immer gesagt, dass Pauline und ich echt eine Waffe sind. Und das hat er damals schon gesagt. Und daran muss ich auch ganz oft denken, weil wir halt echt, wir sind schon gefahren zusammen. Da waren wir, glaube ich, 10, damals noch auf der Straße. Und sind dann irgendwie beide so zum Bahnradsport gekommen. Sie war dann auch eine kurze Zeit in Kaiserslautern, ist dann ja nach Erfurt gewechselt. Und wir sind halt einfach wirklich schon ganz, ganz lange zusammen Rad gefahren. Und ja, irgendwann, also am Anfang natürlich gegeneinander, irgendwann dann miteinander im Teamsprint. Und es klappt halt eigentlich schon seit den Junioren echt super, weil sie fährt auf der ersten Position, also ist Anfahrerin, ich fahre auf der zweiten Position und ja, das harmoniert halt irgendwie so, genau.
Du hast 3-mal Gold gewonnen jetzt bei der WM. Wir sind im Olympiajahr. Wie groß ist der Druck jetzt? Oder denkst du, ja, jetzt alles egal, ich bin 3-mal Weltmeisterin geworden, jetzt was soll's?
Also momentan habe ich noch keinen Druck oder spiele auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie oder dass von außen jetzt erwartet wird, dass ich das jetzt nochmal so mache oder so. Ich versuche das einfach positiv mitzunehmen und mir zu sagen, dass ich es halt dass ich es halt jetzt schon geschafft habe. Und bei Olympia, weiß ich, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, obwohl man halt schon immer sagt, vom Weltcup zu WM ist nochmal was anderes, aber zu Olympia, das ist halt einfach alle 4 Jahre und da bereitet man sich natürlich noch mal intensiver drauf vor, vielleicht als jetzt auf die WM. Aber ja, ich versuche das halt einfach als was Gutes zu sehen und nicht zu sagen, oh nee, nicht, dass jetzt alle denken, ich mache das jetzt noch mal so und dann klappt es nicht. Also das Gute ist ja, wenn ich meine eigenen Erwartungen anpasse an das, was ich halt kann, dann ja, ist es, denke ich, schon mal viel wert, weil man dann sich selbst einfach auch nicht zu sehr unter Druck setzen muss, kann, wie auch immer.
Ja, bei dir scheint es aktuell ja auch viel einfach zu laufen. Also dann muss man sich vielleicht ja auch gar nicht so sehr selbst unter Druck setzen. Lass uns kurz, du hast selber gesagt, hast auf der Bahn, nicht auf der Bahn gestartet, sondern eben auf der Straße gestartet. Habt ihr denn irgendwie Kontakt zu den Straßenradsportlern oder seid ihr komplett getrennte Teams beim Radsportbund?
Also es fahren natürlich manche Straßenfahrer dann auch die Ausdauerdisziplin auf der Bahn. Aber außer in meinem Team, wo es noch Straßenfahrer gibt, also im Trackteam Brandenburg, LKT-Team, habe ich eigentlich keinen Kontakt zu Straßenfahrern, wenn ich ehrlich bin.
Aber dann die wichtige Frage, also wer sind die cooleren? Straßen- oder Bahnradler, Radsportler?
Das ist jetzt fies. Also da ich die ja persönlich nicht so gut kenne, kann ich das auch nicht so gut sagen. Aber ja, bei uns ist es eigentlich schon echt cool. Also ich fühle mich da wohl.
Wir haben bei uns im Podcast letzte Woche über Style, und wir sprechen immer wieder so ein bisschen über Style beim Radfahren, und da hatten wir es über Helme. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manche Leute lassen ihr Schild vorne am Helm dran, wenn sie auf der Straße fahren. Das ist ein richtiges No-Go, würden wir zumindest sagen. Was ist für dich so ein richtiges No-Go beim Fahrradfahren? Style-technisch.
Gute Frage. Soll man Unterwäsche unter der Radhose trägt?
Ja, das ist ja hauptsächlich unbequem, würde ich sagen, oder?
Ja, aber das, finde ich, geht auch irgendwie nicht, wenn man das so da durchsieht. Also das geht für mich nicht.
Wie wichtig ist es, in der Bahn gut auszusehen, auf dem Rad?
Also ist mir ehrlich gesagt sogar egal, wenn ich fahre, dann fahre ich halt, also ich habe jetzt hier auch bei meinem Casco-Helm so ein durchsichtiges Visier als einzige und ich finde, das sieht einfach total bescheuert aus, weil man einfach, weiß ich nicht, das sieht halt irgendwie nicht so sportlich aus, aber ich bin damit bisher immer schnell gefahren und ich musste wirklich jeden Weltcup so fahren und dann war es mir einfach irgendwann auch egal, weil ich dachte, ja, ich fahre halt schnell damit und ich fahre halt damit 2 Runden und ja, weiß nicht, ich bin dann in so einem Tunnel, dann ist es mir eigentlich egal, wie ich aussehe, Hauptsache, ja, es funktioniert halt.
Ja, wenn man gewinnt, kann man ja schnell den Helm auch ausziehen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
Genau. Schnell wegschmeißen.
Bei den Dänen ist uns aufgefallen, die hatten ganz, ganz eigenartige Helme auf dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ist es dir auch aufgefallen? Der Look von denen?
Nee, ich habe das gar nicht gesehen. Was hatten die für welche?
Die hatten wirklich ein ganz eigenwilliges Modell. Aber du bist da also auf der Seite, solange es schnell ist, ist die Optik erstmal egal, oder?
Ja, also im normalen Leben ist es mir eigentlich nicht so egal, aber wenn ich Fahrrad fahre, dann ist es mir halt wirklich egal, weil ich weiß, dass da wirklich jedes bisschen zählt und wenn der Helm halt zum Beispiel aerodynamisch ist, aber jetzt nicht so super aussieht, dann ja, ist es halt für den Moment so.
Wie fährst du sonst Rad? Also ich auf der Bahn alles Aero, alles Carbon und so weiter. Aber wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist mit einem ganz normalen Rad, ist es da so, ja okay, das ist dann schon noch ein richtig gutes Rad oder ein billiges, wo es dann auch mal nicht so schlimm ist. Wir wissen, hin und wieder werden auch mal Räder geklaut in der Stadt.
Ja, also ehrlich gesagt ist mein Rad, mit dem ich auf der Straße fahre, also in der Stadt oder so, ist vom Fahrradflohmarkt. Das habe ich mir damals gekauft, als ich nach Cottbus kam, weil mir alle gesagt haben, dass die Fahrräder da immer geklaut werden vom Internat. Und dann habe ich mir da so ein pinkes vom Flohmarkt gekauft, glaube für 40 € oder so. Ja, mit dem fahre ich halt immer noch, weil ich einfach weiß, das kann ich überall hinstellen und das klaut eh keiner. Und ja, es fährt halt.
Ja, also das ist dann auch Funktion wieder das Wichtigste.
Ja, genau. Also ich habe halt auch ein Fahrrad, was echt besser ist, aber das traue ich mich halt einfach nicht irgendwo anzuschließen und dann irgendwie hinzustellen, weil ich genau weiß, dass man da irgendwie Laufräder schnell ausbauen kann oder so oder den Sattel mitnimmt und ja, deswegen ist mir das dann irgendwie auch zu schade und dann fahre ich lieber mit meiner alten Gurke da.
Wie trainiert ihr eigentlich? Trainiert ihr nur auf der Bahn oder geht ihr auch mal raus auf die Straße und macht eine kleine Ausfahrt in eurem Team?
Ja, also wir machen auch Straßentraining. Jetzt in 2 Wochen fliegen wir auch nach Mallorca mit der Nationalmannschaft und machen da ein Ausdauertrainingslager, weil wir das halt auch brauchen, einfach um auch schnell ja, zu regenerieren oder halt auch so ein Sprintturnier ja, gut zu überstehen, dass man halt nicht nach einem Lauf komplett platt ist. Und dann machen wir natürlich auch ganz, ganz viel im Kraftraum, was halt auch mit so ja, einer Hauptaufgabe von uns ist, einfach die Kraft zu entwickeln.
Beneidest du, also ihr Bahnradsportler seid ja mehr drin, ich sag mal im Winter würde ich sagen, ist es eher ein Vorteil im Gegensatz jetzt zu den Straßenradfahrerinnen, die dann doch auch bei der Eiseskälte nochmal raus aufs Rad müssen. Schaust du da manchmal auch mit einem Grinsen raus und denkst, ja gut, besser, dass ich hier drin bin?
ja, also im Winter ist es natürlich schon okay und auch gut, dass man halt immer die gleiche Temperatur hat und ja, weiß, dass man nicht im Regen fährt oder so, aber im Sommer fahre ich in Cottbus auch draußen, also unsere Bahn ist ja offen, das heißt, ja, da habe ich auch frische Luft und auch Sonne, wenn die Sonne scheint.
Was denkst du, wenn man die Straßenradsportlerin denkt, sind viele unterwegs, also die haben ja nochmal mehr Wettkämpfe als ihr. Hättest du das auch gerne, nochmal mehr in der Welt rumkommen oder reicht dir das, wie ihr das macht?
Nee, also ich denke, das reicht. Wir sind ja durch die Weltcups auch viel unterwegs im Winter und im Sommer fahren wir halt mehr so in Deutschland und Umgebung die Rennen, um halt Punkte für die Weltcups zu sammeln. Aber ja, im Winter ist es halt schon echt viel Reiserei und dass man halt ja, kaum zu Hause ist. Deswegen würde ich sagen, dass mir das so schon reicht, ja.
Lass uns noch kurz auf was anderes eingehen. Und zwar, du hast vor allem deine schulische Laufbahn jetzt über die Sportinternate gemacht. Wie kannst du aktuell das finanzieren, also dein Profisport? Gibt es Unterstützung vom Staat oder klappt das bei dir über private Sponsoren?
Also ich habe ja einmal mein Team, das LKT-Team Brandenburg. Dort habe ich halt einen Profivertrag. Also da werde ich einmal mitfinanziert. Dann natürlich die Deutsche Sporthilfe und die Sporthilfe Brandenburg, die halt super unterstützen. Und dann bin ich noch bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Und ja, da habe ich halt auch mein Gehalt und kann halt meinen Sport super ausüben. Muss halt einmal im Jahr dann einen Lehrgang machen oder die Grundausbildung oder so. Und ja, dann bin ich halt den Rest des Jahres sozusagen freigestellt und kann mich wirklich 100% auf meinen Sport konzentrieren, was halt echt super ist.
Kannst du dir diese Zeit auch frei einteilen, wenn du zur Bundeswehr musst? Oder ist es eine festgeschriebene Woche?
Also das ist schon so ein bisschen in Absprache auch mit der Bundeswehr, dem Bundestrainer und so. Es ist halt eigentlich meistens nach dem Saisonhöhepunkt, dass man dann kurz Urlaub macht und dann zur Bundeswehr geht. Also ich habe es letztes Jahr im April gemacht, die Grundausbildung, und die geht halt auch nur noch 4 Wochen anstatt 6. Und die 4 Wochen kann man dann nicht so viel trainieren, weil man halt echt, also man kann es schon, aber ich denke, das ist halt nicht so effektiv, als wenn ich halt wirklich den ganzen Tag habe, um mich darauf zu konzentrieren. Aber die 4 Wochen, das geht schon mal.
Okay, dann lass uns, wir machen immer auch eine kleine Schnellfragerunde. Ja, das heißt, ich werf dir quasi irgendwas hin und du entscheidest dich am Ende des Tages einfach.
Okay.
Also Espresso oder Cappuccino?
Cappuccino.
Großes Blatt oder kleines Blatt?
Kleines Blatt.
Banane oder Gel?
Banane.
Ortsschildsprint oder Weltcupsieg?
Weltcupsieg.
Einteiler oder Trikot und Hose getrennt?
Einteiler.
Schlager oder Techno?
Techno.
Strava oder Instagram?
Instagram.
Ja, okay. ich weiß gar nicht, also viele Leute, viele Profis laden das sehr hoch. Ist es für euch überhaupt relevant, das zu machen? Also auf Strava?
Also mein Freund Max macht das, aber ich habe das noch nie gemacht, nee.
Das würde uns helfen. Wir könnten hier, wir haben ein kleines Segment, wo wir immer die Strava-Werte uns präsentieren, die besten der Woche sozusagen, wo wir dann auch mal einen Wert von dir haben könnten. Einmal kannst du es ja vielleicht hochladen.
Okay, ich frage ihn mal.
Wie wichtig ist Social Media für dich? Einfach ist es nur Spaß für dich oder versuchst du da so ein bisschen dich zu promoten?
Also ein bisschen versuche ich das schon, weil jetzt natürlich auch ganz, ganz viele Firmen irgendwie ankamen und meinten, dass ich die ein oder andere Sache einfach bekommen kann und halt auch fragen, ob ich im Gegenzug Werbung machen kann. Was natürlich irgendwie auch einfach cool ist, dass wenn man halt eine gewisse Reichweite hat, dass man Sachen jetzt einfach bekommt, die man früher halt immer kaufen musste, und das vereinfacht einem ja auch schon vieles, denke ich.
Ja, das stimmt. Wir stellen hier auch immer so ein kleines Social-Media-Zeugnis für unsere Leute aus. Hier waren bei uns, wir hatten schon Pascal Ackermann, der ist ein bisschen faul auf Instagram, muss man sagen. und Max Kanter, ich weiß gar nicht, ob du die persönlich kennst, überhaupt ist ja nicht so wichtig.
Ja, also Max Kanter, der war nämlich auch in Cottbus auf der Schule.
Ah, den kennst du ganz gut, oder wie?
Genau, und Pascal Ackermann, der war in Kaiserslautern, also den kenne ich auch.
Ja, und da kann ich dir nämlich sagen, also da bist du auf jeden Fall schon mal vor Pascal Ackermann, weil der repostet hauptsächlich Sachen über ihn. Und da bist du schon mal weiter. Um das Thema hier von offizieller Seite, also von uns, zu verleihen, ist natürlich jetzt alles im Schatten der aktuellen Posts. Nur noch Goldmedaillen bei dir überall zu sehen. Aber insgesamt, ja, coole Abwechslung, Radsport-Content und auch mal Urlaubsfotos und Freizeitposts. Vor allem aber mit viel Regenbogen, natürlich bezogen auf dein Trikot im Power-Ranking ganz oben. Also von uns, Note glatte 1.
Oh, cool. Danke. Ich gebe mir Mühe.
Dann will ich dich jetzt gar nicht arg viel länger abhalten von deinem Urlaub. Du wirst ja sicher an den Strand gehen, schätze ich.
Ja, das mache ich jetzt gleich, genau.
Wie lang bist du denn noch im Urlaub?
Bis Mittwoch noch.
Und das heißt aber jetzt nur Urlaub, oder? Kein Training, nicht irgendwie nochmal joggen oder in Kraftraum?
Nee, also ich denke, ab Montag werde ich ein bisschen Rad fahren und ein bisschen so Oberkörper und so machen. Aber bis dahin mache ich wirklich gerade echt gar nichts. Also wirklich ausruhen.
Okay, super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Genieß den Urlaub.
Mache ich, danke.
Ja, auf Fuerteventura ist die Welt noch in Ordnung. Da sind zumindest die Goldmedaillen in Ordnung. Emma Hinze, super cooles Interview, super, super nette Frau, so wie sie jetzt am Telefon klang. Cool, coole Sache. Ich freue mich immer noch, dass sie Bock gehabt hat, mit uns zu sprechen. Und vielleicht geht es euch auch, ich weiß nicht, man hat so viel aus diesem Interview mit rausgezogen. Vielleicht nehme ich jetzt als erstes mit der Grund, warum aus mir vielleicht doch kein Profi oder Weltmeister wird, weil wenn doch Style-Sünden durch Leistung entschuldigt werden, dann ist das nicht mehr meine Radsportwelt. Das kann man vielleicht dazu sagen, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder verstehen. Aber ja, das macht, wenn man schon nicht gut Radfahren kann, dann schaut man wenigstens, dass man gut dabei aussieht. Ja, das war es dann auch quasi schon von der Folge heute. Die große Emma-Hinze-Show, quasi wie in Berlin. Die heutige Folge ist wie die Bahnrad-WM in Berlin. Die große Emma-Hinze-Show. Das war es dann schon wieder von What's Up, von der Folge. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Wir müssen vor allem wahrscheinlich mal schauen, wann Lukas den Sender wieder betreten darf. Es geht ihm gut, das kann ich ja auch mal noch sagen. Er ist gesund. Nicht, dass da jetzt auch noch falsche Gedanken kommen. Ich denke, dass wir spätestens übernächste Woche dann die nächste Folge aufnehmen werden. Wir werden euch sicherlich über unsere Kanäle, Twitter und Instagram, WhatsApp, der Radsport-Podcast informieren, was los ist. Und ja, wir wissen ja jetzt auch noch nicht, über was wir dann sprechen können. Paris-Nizza wird bis dahin durch sein. Welche anderen Rennen stattfinden, was überhaupt passiert, das weiß ja momentan sowieso keiner bei allen Veranstaltungen. Was findet statt, was nicht. Wir sind gespannt, welche Rennen stattfinden. Das war es auf jeden Fall von heute, von der Folge. Und ja, liebe Grüße überall hin. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Liebe Grüße auch nach Fuerteventura zu Emma Hinze. Und ja, bis bald, bis zur nächsten Folge.
What's up? Der Radsport-Podcast.